zum Kochfan.
Ja, es ist 6 Minuten ab 1 und wir sind in der Sendung zum Kaffee. Und für heute wechseln wir da mal auf Hochdeutsch, weil bei mir ist Andreas Altmann, er ist Autor und sie sind wirklich ein Weltenbummler, kann man so ein bisschen sagen, ein Weltentdecker. Das Reisefieber hat sie schon ganz früh gepackt. Wie hat das angefangen, dass sie so umhergereist sind?
Ich habe heute noch Albträume, wenn ich daran denke, dass ich das Abitur geschafft habe. Ich glaube es nicht. Jedem, der Schwierigkeiten hat, sage ich, ich habe es geschafft, du wirst das auch schaffen. zuerst einmal danke für die Einladung. Ich glaube, ich war Pfadfinder mit irgendwie das Gefallen, dieses Pfade finden im Wald, übernachten, ein Lagerfeuer machen. Und ich glaube, nachher später, viele Jahre später, weiß man ja nicht mehr genau. Irgendwas in der Chemie, im Körper formt sich in dieser Weise. Einer möchte Klavier spielen lernen, einer möchte das machen. Und erst später über Umwege, ich habe dann viele, viele Umwege gemacht, bis ich dort dann hinkam, dass ich schreibe, Bücher, Reportagen schreibe, Bücher schreibe und davon leben kann. Genau warum, weiß ich nicht. Ich bin früh, schon als 10-Jähriger, gefahren mit dem Rad in den Wald und ich glaube, irgendwie ist dann was passiert und kam da dort an.
Sie ziehen seit Jahren eigentlich durch die Länder, durch ganz verschiedene Länder. Sie waren in Asien, in Afrika, in Südamerika. Gibt es so einen Favorit, den Sie haben, wo Sie sagen, da gehe ich immer wieder gerne hin?
Ja, also es gibt das Land Indien. Indien gehört ja nicht zur Welt, sondern Indien ist ein eigener Planet. Es gibt kein Land, das mit Indien ist crazy. Indien ist verrückt, Indien ist ganz anders. Ich habe auch da eine Zeit lang mit einem Guru gelebt. Nein, ich finde, wissen Sie, Weltenbummler, das klingt so schön, aber ich bin ja ein harter, das kann ich ruhig sagen in der Schweiz, weil die Schweizer haben 8 Millionen harte Arbeiter. Also ich muss ja arbeiten, ich muss ja schreiben, ich reise nicht durch und mache Baba cool und bin dort. Sondern ich habe einen Auftrag, ich habe einen Vertrag, ich habe das Upfront-Money, ich habe schon die Hälfte vom Vorschuss bekommen. Dem Verleger ist vollkommen egal, wie gut es mir geht. Er möchte ein intelligent geschriebenes Buch haben, genauso wie vor bei den Reportagen, die Chefredakteure. Also man geht hin, man sucht, man hat ein Thema, geht drauf los, interviewt die Leute, sucht sie, recherchiert. Man schwitzt, also das ist auch ein Lebenskünstler, auch das bin ich nicht. Sondern ich bin jemand, der eben irgendwann beschlossen hat, nachdem er gesehen hat, dass er das alles, was er vorher gemacht hat, nicht kann. Und es gibt einen schönen Ausdruck in der amerikanischen Pädagogik, das heißt Negative Learning. Negativ lernen heißt, ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Das heißt, nachdem ich als Kind gereist bin, habe ich natürlich keine Ahnung gehabt, ich will Schriftsteller werden und Reiseautor, natürlich nicht. Sondern ich habe dann viele Sachen gemacht, ich habe Studien angefangen.
Ja, und da reden wir dann nachher noch drüber, was Sie alles gemacht haben, bis Sie dann Ihr jetziges Ziel oder Ihren jetzigen Traum sich erfüllen konnten. Wie ist das jetzt aber so? Wie sind Sie dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, ich könnte eigentlich meine Erlebnisse niederschreiben?
Das erwähne ich auch in dem letzten Buch. Ich bin in Peru, das war 1983. Damals ein armes Studentlein und habe mit dem Hitchhike, also per Anhalte gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich schön, wenn ich mit dem Schreiben Geld verdienen könnte. Jeder, der reist, will ja eigentlich schreiben. Und jeder denkt, oder schreibt heimlich ein Tagebuch oder für die Schublade. Und ich dachte, der Sinn ist ja nur, wenn ich dann davon leben kann. Und da kam es. Und dann hat immer noch Deutschland nicht auf mich gewartet, dass ich jetzt eine Reportage schreibe. Ich bin das, was man im Amerikanischen einen Late Bloomer nennt. Jemand, der spät blüht, also der spät auf das kommt. Der Traum war da früher schon, ich wollte reisen, aber natürlich die Umsetzung, das professionell zu machen und damit auch Erfolg zu haben, das kann Jahre, Jahrzehnte dauern.
Wie weit das jetzt da dran sind und wie Sie das auch geschafft haben, dann irgendwie wirklich das, was Sie erleben, in Geschichten, in Bücher einzuschreiben, da reden wir gerade in einem nächsten Gesprächsteil darüber.
Zum Kaffee.
Und da sind wir wieder zurück in der Sendung zum Kaffee, heute mit dem Autor Andreas Altmann. Er reist durch die Welt, nicht aber irgendwie um zu bummeln oder so, sondern wirklich mit einem Auftrag, ein Buch oder eben dann eine Geschichte zu schreiben über das, was er erlebt und da sieht. Jetzt, wie ist es genau? Wie gehen Sie so an eine Geschichte, wenn Sie jetzt in ein Land kommen und dann eben an die Arbeit müssen?
Also normalerweise läuft es so. Früher, bevor ich Bücher geschrieben habe, war ich Reporter. Reporter kommt von dem schönen lateinischen Wort Reportare, zurücktragen. Ich trage zurück, was ich gesehen und erlebt habe. Normal, ich habe über 50 Dinge allein für Geo geschrieben. Das heißt, die rufen mich an, sagen, wir haben da eine Geschichte, willst du sie machen? El Salvador, Bürgerkrieg, Hungersnot in Äthiopien, Gewalt in den Zügen in Südafrika. Und dann sage ich ja, weil ich grundsätzlich, denke ich mal, für den Beruf muss man neugierig sein, sich interessieren an andere Leute. Und dann wird eine Gage ausgemacht, eine feste, die ist fest. Es ist dann egal, wie lange das dauert. Normalerweise geht man davon aus, dass so eine Reportage eine Woche, zwei Wochen dauert. Ja? Weil natürlich überall wird gespart. Man muss sehr schnell, sehr pfiffig rangehen. Wie ich rangehe, weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf vom Schweizer Rundfunk, ein bisschen wie eine Hure. Ich gehe dahin und lasse mich anmachen von jedem. Und automatisch, ich glaube, das ist ein bisschen, das sollte ein Reporter haben. Er geht, er findet dann, so wie Schweizer, die finden Geld überall. Also die riechen Geld. Und ein Reporter...
Die richtige Geschichte.
Ja, muss sie riechen. Er riecht ja nicht, er sieht Leute und irgendwie nicht immer, aber trifft er den Mann, der... Und dann geht er wie ein Schneeballsystem. Der weiß wieder jemanden, der weiß wieder jemanden. Ich reise ganz selten als offizieller Reporter, weil dann die Leute zumachen, was verschweigen oder eine Geschichte aufblasen, sich wichtig machen. Ich mache nie People-Journalismus, ich mache nie Paris Hilton, ich mache nur Geschichten, die mich selber interessieren, weil ich denke, was mich interessiert, interessiert sicher auch andere Menschen. Und dann geht's los und dann geht da hin, dann gehe ich mit dem mit, dann zeigt er mir das, ich mache eine Geschichte über Armut und das ergibt sich so und das ist halt so, wie ein Musiker improvisiert. Er spielt in einer Band und es ergibt sich automatisch und sie spielen ein schönes Stück und so ist der Reporter.
Gibt es für Sie eine Geschichte, die jetzt Sie herauspicken können, die Sie sagen, das war der Hammer, was ich da erlebt habe?
Nein, könnte ich nicht sagen, weil ich eine ganze Reihe, ich habe über 150 Reportagen geschrieben vor den Büchern, eine ganze Reihe von Leuten getroffen habe und die mich unglaublich berührt haben, die auch einen Mut hatten, eine Lebensfreude, einen Lebensmut, die ja in Gant, das kann sich ja der Schweiz, ich möchte eine Geschichte erzählen, ich treffe in Rishikesh in Indien in einem Yoga-Kloster einen Schweizer und es war zum ersten Mal, dass er in Asien ist und ich sage zu ihm, Indien, Armut und so weiter, sage ich, bist du jetzt geschockt, hast du jetzt einen Kulturschock? Nein, sagt er, aber wenn ich dann in die Schweiz zurückkomme, dann habe ich den Schock. Also dieses Umgehen können, auch die Leute normal behandeln, sie wie sich selber behandeln, ganz normal, auch nicht besonders gutmenschlich, sondern ganz einfach auf jemanden zugehen und ihn ein bisschen verführen. Ich verführe ihn zum Reden.
Was ist dann, wenn es schon mal nicht geklappt, dass Sie Ihnen wirklich die Zähne ausgebissen haben fast und einfach die Geschichte nicht gefunden haben? Was ist dann? Man hat ja Druck, man muss ja dann die Geschichte zurückbringen.
Es gibt einen berühmten österreichischen Psychoanalytiker, Psychiater, Watzlawick, der ein Buch geschrieben hat, die Anleitung zum Unglücklichsein. Und da beschreibt er Maulwürfe, die an eine Betonmauer stoßen in der Erde. Kluge, dumme Maulwürfe bohren jetzt. Da müssen sie dann 100 Jahre bohren, bis... Kluge Maulwürfe gehen zur Seite und schauen, wo es woanders durchgeht. Und kluge Reporter merken, okay, da geht es nicht weiter. Also lasse ich das los und gehe woanders hin. Dem Verleger oder dem Chefredakteur interessiert überhaupt nicht, wie es mir geht, ob ich Schwierigkeiten habe. So ein Beruf ist sehr gut bezahlt. Dazu kommen ja die Spesen, die Hotels, Taxi, Flugzeug. Ich muss also mit einer Geschichte zurückkommen. Ich kann mir das vielleicht einmal leisten, dass ich nicht komme. Beim zweiten werde ich entlassen. Also es geht dann. Es wird wie jeder Mensch, der Herausforderungen hat, wie ein Arzt, der merkt, aha, da geht's nicht weiter. Okay, ich mache was anders, um dem Patienten zu helfen. Und das kommt dann. Da kommt dann ein bisschen Talent, um das zu möchte schon sein dann. Ja.
Und das Kaffee trinken wir, den Kaffee trinken wir heute mit Andreas Altmann. Er ist Autor. Jetzt, bevor Sie ja das Schreiben entdeckt haben, haben Sie ganz, ganz viele andere Sachen ausprobiert. Sie haben zwei Studium angefangen. Was war das genau?
Jura und wo ich nicht geschafft habe, also es war dann Mathematik, wurde dann verlangt, oder auf jeden Fall war mir das zu viel und dann war Psychologie und dann kam Mathematik rein und muss man irgendwie Statistiken lernen. Nein, das war, und dann habe ich gemerkt, das bin ich nicht. Ich habe nicht das Sitzfleisch, das Zeh, ich wollte mich bewegen, ich wollte unterwegs sein und das ging nicht.
Und dann haben Sie noch ganz viele andere Sachen gemacht. Sie waren Privatchauffeur, Sie haben in jensten verschiedenen Orten gearbeitet. Wie war das so, die Zeiten, zum Beispiel als Privatchauffeur, was haben Sie da so, wirklich Leute umhergefahren oder was, wie war das?
Ich erinnere mich noch, das war auch in München und ich habe dann einen jungen Araber-Scheich, einen Sohn, und wir mochten uns irgendwie, das war, der Typ war cool, der hat keine Ahnung gehabt von Geld, der hatte Geld, der kam mit Geld, nicht Kisten, sondern mit Geld, Tonnen auf die Welt, und dann sind wir, dann sagt er, heute machen wir Shopping, ich habe ihn vom Hotel abgeholt, und dann hat er mir so eine Hutschachtel voller Scheine gegeben, ja? Und dann kamen wir in so Läden rein, so, was weiß ich, was ist das, gab es Ara und so weiter. Und dann ist er dahin, Pullovers, und dann hat er nicht einen Pullover, sondern das machen wir den ganzen Ding da.
Wahnsinn.
Ja, und dann habe ich da die Scheine so ausgegeben. Ich war sein Geldmeister. Und der hat mir da vertraut. Und dann haben die das da rausgetragen. Es war ein riesen Wagen und hinten rein in den Koffer. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, gefühlt, als junger Kerl mit 20 Jahren, 21, was es heißt, Geld haben, was das bedeutet, wenn Leute Geld haben, und die auch überhaupt keinen Begriff haben von Geld, sondern einfach, ja, so ging. Und dann war ich auch normal Taxifahrer, ich habe dann nachts immer gefahren, Wochenende, und das war sehr gut, weil dann bin ich die Zuhälter, die Huren, die Angeber, die Berühmten, die möchtegern Berühmten. Das ist ja, weil jeder, ein Taxi ist ja auch ein Beichtstuhl, und da beichtet jeder, weil er weiß, den sieht er nicht mehr, er kann es also sich aufmachen. Und alles das, glaube ich, hat dann später sicher auch wieder beigetragen, dass ich Schreiber werden wollte, weil ich dachte, das ist das Interessanteste, Geschichten von Leuten, die was zu sagen haben und so. Und deswegen.
Bevor Sie aber dann zum Schreiber, zum Autor wurden, haben Sie auch noch eine Schauspielschule besucht, oder?
Ja, seltsamerweise habe ich die abgeschlossen und bestanden. Das war das Mozarteum in Salzburg, berühmteste Musikschule, glaube ich, der Welt, die eine Abteilung hatte für Schauspiel und Regie. Habe danach einen Vertrag als Schauspieler, Staatsschauspieler bekommen am Nationaltheater in München.
Was war das für eine Zeit, so als Schauspieler? Das finde ich so spannend. Alle denken immer, ja, ich möchte Schauspieler werden.
Ja, ich hatte auch Glück. Ich konnte damals mit dem Klaus-Jürgen Wusso spielen, der dann später mit der Traumschiff berühmt wurde. Der war ein sehr, sehr guter Theaterschauspieler. Ich habe mit ganz, ganz, ganz tollen Schauspielern, ich war nicht gut genug, und weil ich...
Haben Sie das selber gedacht oder mussten das ein anderer sagen? Weil Beides. Sie haben ja das Studium gemacht, Sie haben das alles abgeschlossen und jetzt sagen Sie, Sie waren nicht gut genug.
Also es war große Hoffnung in mich gesetzt, ich sollte so ein neuer Held werden. Und das bin ich nicht. Nein, ich war genannt irgendwie. Ich konnte mich vor Leuten, in den Büchern bin ich sehr offen, aber die Leute kennen mich nicht, die sehen mich nicht und so weiter. Aber auf der Bühne... Nein, das habe ich gemerkt und das haben andere gemerkt, und auch die mich mochten und die mich kritisch wohlwollend verfolgt haben, die Karriere. Und ich wollte nicht als 40- oder 45-Jähriger auf die Bühne treten und sagen, Meister, die Hühner sind gesattelt, und dann abtreten. Ich wollte, wenn dann, richtige große Rollen spielen. Bin ja auch dann ins Schauspielhaus nach Wien, habe große Rollen gespielt, und trotzdem war es das nicht. Und zweitens wollte ich reisen. Ich habe dann gemerkt, der Druck, die Welt zu sehen, hinauszugehen, international zu sein, deshalb lebe ich in Paris, weil ich das mag, sowas, so ein Flair, so ein weltoffenes Flair, das gefällt mir. Und das konnte ich nur, dachte ich mir, als schreibender Reporter.
Was passieren würde, wenn Sie vielleicht irgendwann nicht mehr schreiben könnten? Und was Sie sich sonst noch so für Ziele gesetzt haben?
Sehe schon so aus, dass Sie dann...
Nee, aber vielleicht, man weiß ja nie, es kann irgendetwas passieren, oder man setzt sich vielleicht trotzdem mal damit auseinander, was wäre, wenn...
Ja, das wäre ganz einfach, dann heirate ich eine reiche Schweizerin. Nein, die machen mir furchtbar Angst. Also ich trainiere jeden Tag, ich möchte, weil ich der Beruf ist ja auch körperlich anstrengend. Ich habe dreimal Malaria gehabt, zweimal Denguefieber. Also der ist ja gerade in Afrika und so weiter. Das weiß ich nicht. Ich bin ja eben kein Romancier, ich bin kein Geschichtenerfinder, was ja eigentlich toll wäre in einem Roman. Ich habe keinen Plot im Kopf. Also ich weiß nicht, was ich tue. Fragen Sie mich einfache Sachen. Ich kann nur hoffen, dass ich in Form bleibe und das tue. Und ich glaube, wenn ein Mensch kreativ ist, dann wird er einen Weg finden, etwas zu machen.
Und wir sind euch schon im letzten Teil vom Hittigo zum Kaffee mit dem Autor Andreas Altmann. Wir haben jetzt viel über Sie gehört, über Ihr Schreiben. Wenn Sie selber sich beschreiben müssten, wenn Sie Ihre Bücher lesen oder so, Ihre Bücher, wie schreiben Sie die? Was haben Sie für einen Schreibstil?
Also, das ist natürlich sehr schwierig, weil natürlich, es gibt so einen berühmten psychologischen Test, dass man Zettel verteilt an andere und da soll man dann anhaken, wie der Mensch ist. Und selber kriegt man auch einen Zettel, wie er ist. Also hässlich, gut aussehen, super, super intelligent, mittel und so weiter. Und seltsamerweise ist ein riesen Unterschied zwischen dem, was die anderen sagen und was man selber über sich sagt. Also es ist sehr schwierig. Aber ich glaube, was den Lesern, und ich sehe es ja daran, dass sie auf mich hereinfallen und das Buch kaufen oder zumindest lesen, ist ein Stil, der ziemlich schnell geht. Also nicht fade Beschreibungen und zum 100. Mal den Sonnenuntergang, sondern so eine Mischung auch mit Chuzpe, mit ein bisschen frech. Ich kritisiere auch Dinge, ich mache mich lustig über Dinge, ich bin auch gerührt, ich zeige auch Gefühle. Ich bin eine Pleurnicheur, sagen meine französischen Freunde, ich bin eine Heulsuse, ich lasse mich anrühren von Dingen und ich glaube, ich bin so wie andere Menschen. Also, und wenn der Leser dann offen und die Leserin offen genug ist, dann wird er und sie sich erkennen. Ich bin ja nicht anders. Es hat ja nur einen Sinn, ein Buch zu schreiben, wo andere Menschen sagen, genau, ach, das, ja, das stimmt. Oder, wie uns allen geht, das lese, ich lese selber sehr viel, genau, der sagt jetzt so genau, wie ich es immer irgendwie so vage im Kopf empfunden habe, jetzt ist er da, der Gedanke. Und das möchte ich natürlich, dass das im Leser ausgelöst wird. Andere Leser, die bösen Menschen, sagen dann, ah, das interessiert mich nicht, aber es überwiegt auch die Kritik, die offizielle Kritik.
Genau, ja. Wie ist es auch mit der Kritik jetzt so, wenn Sie Kritik von Ihren Büchern lesen? Wie ist das für Sie?
Also ich habe eine Website, die auf jedem meiner Bücher auch draufsteht, also die Website-Adresse. Und da stehen auch die schlechten Kritiken drauf. Also das, die Leser haben mir gesagt, das hat sie sehr amüsiert. Altmann ist nur ein Dampfbladerer, er schwadroniert ununterbrochen. Sehr süß. Und daneben stehen natürlich die Elogen, die Lobreden, die Gott sei Dank überwiegen, auch in der offiziellen Kritik, bei Weitem überwiegen, auch in Amazon und so weiter. Aber es gibt halt immer Wadelbeißer, wie es in Deutschland heißt, die einfach, aus welchen Gründen auch immer. Ja, am Anfang muss man sich, wenn man als Schreiber und als Autor wahrgenommen wird vom Publikum und den Kritik, daran gewöhnen. Es gibt den berühmten Schreiber Peter Hertling, Kinderbuchautor unter anderem in Deutschland, der hat einen Herzinfarkt bekommen über eine schlechte Kritik. Oh. Das tue ich der deutschen Kritik nicht an, auch der Schweizer nicht. Man lebt damit und dann denkt man, okay, das ist seine Meinung und das ist, dafür sind die anderen. Wenn alle Kritiken schlecht sind, das ist schlecht. Da muss ich einen neuen Beruf finden, das ist klar.
Was haben Sie noch so für Träume? Gibt es noch etwas, das Sie sagen, das möchte ich mir noch verwirklichen? Oder haben Sie
als Autor meinen Sie?
Allgemein jetzt, einfach für Ihr Leben, so etwas Persönliches, dass Sie sagen, das wäre noch etwas, das ich sehen oder machen möchte. Oder sind Sie einer, ich glaube, so wie ich Sie jetzt kennengelernt habe, sind Sie eher einer, der einfach macht, was er gerade denkt und was er gerade...
Ich will einfach, ich glaube, für jeden, ich will ein kreatives Leben führen, solange ich es kann. Und ich gebe mir ganz sicher, trinke ich den Giftbecher, wenn es nicht mehr geht. Also ich lasse mich nicht von einer Krankenschwester am Rollstuhl, das mache ich nicht. Also wenn ich den Mut dazu habe, nein. Leben heißt wie leben. Und wenn ich, solange ich mich bewegen kann, solange ich was zu sagen habe, solange ich sinnlich, im Sinne, dass ich meine Sinne benutzen kann, an der Welt teilnehmen kann, was dann kommt, ich habe jetzt Pläne, andere Bücher, so ein Film kommen auch und so, das mache ich. Aber es gibt nichts Bestimmtes und es soll, was ich mache, gut sein.
Und heute Abend haben Sie ja auch einen Plan. Sie sind nicht einfach so hier im Wallis, sondern Sie kommen hier für eine Lesung. Jetzt das Wallis vielleicht gerade so zuerst anzusprechen. Waren Sie schon mal hier oder ist das erste Mal, dass Sie jetzt hier bei uns im Wallis sind?
Ich wurde dann von den Radioleuten darauf hingewiesen, dass Wallis seit Jahren um die Unabhängigkeit kämpft. Und ich habe gefragt, ob ich durch Bürgerkriegsgebiet ziehen muss von Bern aus.
Aber jetzt haben die es gesehen, wir sind ganz freundlich.
Ja, nein, ich denke, die Schweizer sind, weiß ich nicht, ob sie es verdienen, aber sie haben einfach ein so, ich habe es wieder gesehen jetzt auf dieser Stunde Reise, ein so unglaublich schönes Land. Das ist eine Frechheit.
Trotzdem wohnen Sie in Paris?
Ja, ich bin halt sowas der in dem Woody Allen-Film der Stadtneurotiker. Ich brauche das. Ich mag große Städte. Ich habe immer in großen Städten gelebt. Ich mag das Internationale. Das inspiriert mich ja auch als Schreiber und so. Mhm. Also.
Jetzt, heute sind Sie aber eben hier im Wallis, genießen das hoffentlich auch hier ein bisschen bei uns. Und Sie haben eine Lesung und zwar in der ZAP heute um 8 Uhr. Abends und alle, die da gerne hingehen möchten und Sie ein bisschen genauer kennenlernen möchten, hätten da natürlich die Möglichkeit.
In Brieg.
Genau, in Brieg, jawohl.
Super, um 20 Uhr geht's los, ja?
Genau, jawohl. Ich sage Ihnen vielen Dank, dass
Sie... Aus welchem Buch?
Das können Sie jetzt sagen.
Super. Also das Buch heißt Reise durch einen einsamen Kontinent, Untertitel unterwegs in Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien und Chile.
Und was Sie da alles Spannendes erlebt haben, das können die Leute dann eben heute Abend von Ihnen persönlich hören. Ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie hier einen kleinen Abstecher ins Radiostudio gemacht haben und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute auf Ihren Reisen und für Ihre Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Monja.
Zum Kaffee.